Arbeitet ihr viel im Homeoffice? Spätestens seit der Pandemie hat ja eigentlich dieses Arbeiten von zu Hause in vielen Bereichen Einzug gehalten. Aber arbeitet man von zu Hause nun eigentlich besser oder schlechter? Dazu gibt es so langsam die ersten Forschungsergebnisse und darüber sprechen wir heute im Spektrum-Podcast.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, die Covid-19-Pandemie, die hat unsere Arbeitswelt ziemlich rasant verändert. Auf einmal mussten Millionen Menschen quasi über Nacht von zu Hause arbeiten. Und für viele war das eine ganz, ganz neue Erfahrung. Und vielerorts haben sich ja auch diese Veränderungen tatsächlich dauerhaft etabliert. Einige Unternehmen sind ja zum Beispiel gar nicht zum alten Modell zurückgekehrt. Und viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, die mögen das Homeoffice. Das ist relativ beliebt, weil es natürlich einige Vorteile bringt. Ja, es ist ja kein Wunder. Also es ist schön bequem mit dem Homeoffice. Man muss nicht jeden Tag ins Büro fahren mit dem Auto oder sich in die volle Bahn setzen. Man hat keine langen Arbeitswege und so weiter. Mal eine Zahl dazu vom Statistischen Bundesamt 2022. Da waren fast ein Viertel aller Erwerbstätigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice. Das ist deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Und wenn wir uns dann überlegen, dass sich die Technologie für zum Beispiel Calls oder hybrides Arbeiten ja auch immer weiter verbessern wird und dass es eh immer mehr Bürojobs gibt, dann wird der Anteil der Leute, die von zu Hause arbeiten, ja in den nächsten Jahren sicherlich noch weiter ansteigen. Und da kann man natürlich mal die Frage stellen, die auch schon häufig diskutiert wird, machen wir von zu Hause aus denn eigentlich genauso gute Arbeit wie im Büro? Spektrum der Wissenschaft hat sich Studien dazu angeschaut und wir wollen heute hier im Podcast darüber sprechen mit Redakteurin Katharina Menne. Hallo Katharina.
Hallo Marc, schön, dass ich mal wieder hier bin.
Ja, schön, dass du da bist. Und Katharina, ich gehe mal davon aus, dass es bei dir ähnlich ist wie bei mir. Ich arbeite relativ viel von zu Hause, weil man natürlich so unsere journalistischen Tätigkeiten, wenn man jetzt nicht gerade irgendwo hinfahren muss, um Leute zu treffen, auch viel von zu Hause machen kann, ne? Recherchen, Telefonate und so weiter. Das kann man prima aus dem Homeoffice erledigen. Aber ich freue mich dann auch immer, wenn es mal rausgeht, eben um irgendwo ein Interview mit jemandem zu machen oder für eine Reportage oder so. Wie viel Homeoffice steckt in deinem Berufsalltag?
Ich arbeite auch sehr viel im Homeoffice, also da geht es mir ganz genauso wie dir. Und ich bin tatsächlich auch wahnsinnig froh, dass das so leicht möglich ist. Ich habe mich nämlich nach der Pandemie entschieden, ein Häuschen im Grünen zu kaufen und muss nun sehr weit fahren, bis ich zum Verlagsstandort von Spektrum in Heidelberg komme. Ja, aber bei Spektrum bzw. bei unserem Mutterkonzern Springer Nature folgt das Ganze durchaus strengen Regeln und damit unterscheidet sich mein Homeoffice wahrscheinlich von deinem recht stark. Also mein Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Homeoffice-Arbeitsplatz den gleichen gesetzlichen Anforderungen genügt, wie zum Beispiel der betriebliche Arbeitsplatz. Das heißt, wir bekommen zwar Zuschüsse zu bestimmten Arbeitsmitteln, also was weiß ich, wenn man einen guten, tollen, neuen Schreibtischstuhl möchte oder einen zweiten Monitor, dann kann man das beantragen. Aber wir müssen auch nachweisen, dass wir alle Regeln einhalten, wie so ein Arbeitszimmer gestaltet sein muss. Also wo der Tisch steht, wie der zum Fenster ausgerichtet ist und so weiter. Da gibt es so eine Checkliste, die muss man abhaken. Ich arbeite aber natürlich generell super gerne im Homeoffice, wie ich ja schon gesagt habe. Also in einem Beruf wie meinem, der abgesehen von ein paar Konferenzen keinen festen Abläufen folgt. Es ist einfach super angenehm, wenn man sich den Tag frei einteilen kann und nur ein paar Minuten oder vielleicht eher Sekunden zur Arbeit braucht. Naja, andererseits ist mein, aber ja auch dein Beruf sehr kreativ, lebt vom Input der Kollegen und einem stetigen Perspektivwechsel. Und vielleicht geht's dir ja auch so, aber viele Textideen entstehen erst im Austausch mit den anderen. Da geht ja dann auch wirklich viel verloren, wenn man sich immer nur zu verabredeten Zeiten am Bildschirm trifft, statt einfach mal spontan auf dem Flur, auf einer Kaffeemaschine oder so. Ja, und wenn man dann im Büro ist, sind etliche Büros leer, die Flure ausgestorben. Ja, da wünsche ich mir dann manchmal wieder das volle, lebhafte Großraumbüro aus dem Volontariat herbei. Ja, vielleicht kannst du da auch gleich noch mal kurz was zu sagen, denn ich glaube, uns beiden ist absolut klar, dass das ein fantastisches Privileg ist und natürlich längst nicht in jedem Beruf möglich, überhaupt so flexibel von zu Hause aus arbeiten zu können. Denn tatsächlich, das IFO-Institut kam im Jahr 2020 mal zu dem Schluss, dass nur rund 56% der Beschäftigten in Deutschland zumindest zeitweise von zu Hause arbeiten können. Naja, und es gibt ja auch Arbeitgeber, die Möglichkeit zur Heimarbeit wieder stark einschränken, weil sie das Gefühl haben, dass die Produktivität sinkt. Ich behaupte aber erstmal, dass das so pauschal nicht stimmt.
Ja, und deshalb hast du es dir ja auch angeschaut oder habt ihr es euch angeschaut auf spektrum.de. Und wer uns oft hört und Spektrum oft liest, der weiß natürlich, sind eure Untersuchungsobjekte oft Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und in diesem konkreten Fall beim Thema Homeoffice schreibt ihr, das hat sich mir erstmal nicht erschlossen, vielleicht kannst du es erklären, sind die, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch wirklich die besten Untersuchungsobjekte? Warum denn?
Ja, da geht es vor allem darum, dass Forschende ja auch schon vor der Pandemie daran gewöhnt waren, in geografisch sehr weit voneinander entfernten Teams zu arbeiten. Also in vielen Forschungsprojekten kooperieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja mit anderen Universitäten und Forschungsinstituten und dann sind die Kollegen quasi quer über den gesamten Globus verteilt. Ja, und solche übergreifenden Projekte gibt es ja in fast jedem Forschungsfeld, selbst auch wenn man es vielleicht im ersten Moment nicht denken würde, in so regional verorteten Fächern wie Germanistik oder Amerikanistik. Und naja, selbst wenn man jetzt mit einer Hochschule im eigenen Bundesland kooperiert, kann es ja ganz praktisch sein, wenn man virtuelle Austauschmöglichkeiten nutzt. Und ja, eine spannende Studie im Jahr 2011, da haben die Wissenschaftler die Adressen von rund 39 Millionen Autoren und Autorinnen von Forschungsarbeiten angeschaut. Und dann haben die gesehen, dass die durchschnittliche Distanz zwischen ihnen mehr oder weniger linear von 334 Kilometern im Jahr 1980 auf 1553 Kilometer im Jahr 2009 gestiegen ist. Also selbst vor der Pandemie, lange vor der Pandemie, konnte man da schon sehen, dass die Kooperationen sich immer mehr über den Globus verteilt haben. Aber ich fand das irgendwie auch total klar. Umso spezialisierter das Fachwissen wird, desto weiter verteilt sind die jeweiligen Experten. Denn man kann ja nicht davon ausgehen, dass die immer direkt vor der eigenen Haustür oder im eigenen Team sitzen. Naja, und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ja oft die Ersten, die neue Methoden und Tools wie etwa Videotelefonate ausprobieren.
Ja, du hast gerade schon Studienergebnisse so ein bisschen zitiert. Lass uns da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also mal ganz platt gefragt, wo arbeiten wir denn besser? Zu Hause oder im Büro?
Da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, welchen Aspekt der Heimarbeit man untersucht und natürlich auch auf welche Branche man guckt. Marina Schröder von der Leibniz-Universität Hannover beispielsweise hat sich die Auswirkungen vom Homeoffice auf die Kreativität angeschaut. Und ja, sie hat gezeigt, dass die Kommunikation über eine Chat-Software im Vergleich zu einem Gespräch von Angesicht zu weniger Innovation führt. Das ist jetzt erstmal nur eine Feststellung. Zu den genauen Gründen sagt sie noch nichts, aber auch Wirtschaftswissenschaftler von der University of Oxford kommen in einer anderen Studie ebenfalls zu diesem Ergebnis. Also Menschen, die gemeinsam am selben Standort arbeiten und sich zum Brainstorming an einen Tisch setzen können, haben mehr bahnbrechende Erkenntnisse und neue Ideen als Angestellte, die remote miteinander kommunizieren. Ja, also Kooperation über eine gewisse Distanz scheint also die Art und auch die Qualität der Arbeit zu verändern.
Okay, also kreative Tätigkeiten, neue Ideen und so, du hast das ja auch schon gesagt und mir geht es in meinem Erleben auch so. Das ist ein bisschen schwieriger aus dem Homeoffice. Also ich komme oft durch dieses Bälle hin und her spielen mit Kolleginnen und Kollegen, komme ich oft auf irgendwie gute Ideen. Wie ist es denn, das ist ja ein anderer wichtiger Faktor bei der Arbeit, mit der Produktivität? Also ich habe zum Beispiel schon manchmal das Gefühl, dass ich allein zu Hause weniger abgelenkt bin als jetzt in so einem Großraumbüro.
Grundsätzlich geht's mir auch so, denn so gern ich auch mal zusammen mit Kollegen Mittag esse, wie jetzt gerade eben erst, oder mich an der Kaffeemaschine irgendwie in ein kleines Pläuschen verwickeln lasse, müsste ich wirklich die Minuten zusammenzählen, die ich zu Hause effizient arbeite? Ich glaube, dann lägt diese Zahl über der im Büro. Ist aber, ich habe es jetzt noch nie genau nachgerechnet, nur so ein Bauchgefühl. Vor allen Dingen geht es dann auch um so Kleinigkeiten. Also ich kann zum Beispiel Telefonanrufe zu Hause viel entspannter entgegennehmen, weil ich zum Beispiel nicht erst den Raum verlassen und in eine Telefonkabine oder so umziehen muss, um in Ruhe zu sprechen. Andererseits, da muss man dann mal so ganz ehrlich zu sich selbst sein, gibt's zu Hause natürlich andere Ablenkungen. Also die Verlockung ist dann vielleicht doch zu groß, mal nebenbei eine Waschmaschine anzustellen oder mal eben ein paar Blumen zu gießen, wenn man irgendwie gerade auf Toilette war. Ja, und ein ganz großer Aspekt, ne, Menschen mit Kindern können natürlich möglicherweise auch weniger gut abschalten, wenn dann da irgendwie ständig jemand was von einem will und man irgendwie die Tür jetzt nicht mit so einem roten Schild hier Stopp und so weiter versehen kann. Ihnen wiederum, das wäre dann wieder der Vorteil, bietet das Homeoffice die Möglichkeit, die Arbeitsstunden flexibel in den Abend zu schieben. Also auch das darf man natürlich nicht missachten.
Ja, das mache ich zum Beispiel oft, dass ich mich dann abends nochmal ransetze. Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn es dunkel wird, kommt nochmal so ein Kreativitätsschub manchmal um die Ecke. Viel diskutiert wird ja auch zum Beispiel darüber, dass Chefs nicht kontrollieren können, was man jetzt im Homeoffice so konkret macht. Du hast gerade das Beispiel mit dem Blumengießen angebracht. Das wird ja ein Chef niemals mitbekommen, wenn man sich nicht allzu blöd anstellt. Also gibt es dazu irgendwie Daten? Machen wir vielleicht weniger, weil keiner hinguckt oder wenn keiner hinguckt?
Ja, auch das lässt sich natürlich wieder nicht ganz so pauschal sagen. Wenn ich das jetzt so zugebe, dann denke ich mir, ja, aber die 10 Minuten, die mache ich dann ja vielleicht an anderer Stelle mehr. Du sagtest, da kommt dann irgendwie abends nochmal ein Produktivitätsschub. Also genau, da müsste jetzt wahrscheinlich mal jeder so ein bisschen in sich selbst hineinhorchen, wie ehrlich man da so mit seiner Zeit umgeht, ob man dann doch irgendwie, weil man sich unbeobachtet fühlt, mal häufiger in den sozialen Netzwerken abhängt. Aber es gibt natürlich schon auch ein paar Daten und eine Studie mit Angestellten in Callcentern und in der IT-Branche legt zumindest nahe, dass Homeoffice weniger produktiv macht. Die kamen da irgendwie so auf 10-20%. Ich finde, das klingt ein bisschen viel. Aber tatsächlich haben die festgestellt, die von zu Hause Arbeitenden beantworteten weniger Anrufe, gaben weniger Daten ein und brauchten länger für die gleichen Aufgaben. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, denn ich würde jetzt mal behaupten, in so kreativen Berufen, wie jetzt zum Beispiel unserem, ist es ja nur super schwer messbar, wie produktiv wir am Ende des Tages wirklich sind. Also ich würde sagen, ich habe auch manchmal beim Waschmaschine einräumen mal eine gute Idee.
Das wollte ich auch gerade sagen und ich finde, ein Aspekt, der auch reinspielt, zumindest in kreativen Berufen, ist es ja so, dass du auch manchmal, wenn du so einen Schub hast, sag ich mal, auch in 2 Stunden die Arbeit machst, für die du sonst 6 Stunden brauchen würdest oder so. Das lässt sich ja nicht so richtig messen, anders als jetzt, was weiß ich, wenn man irgendwo in der Produktion arbeitet und sehen kann, wie viel am Ende vom Band gelaufen ist, ne? Kann man denn, weil wir auch gerade bei dem Thema so ein bisschen sind, inwiefern lohnt sich Homeoffice vielleicht für Unternehmen? Gibt es dazu Daten?
Ja, also vor allen Dingen, das ist jetzt erstmal weniger datenbelegt, sondern erstmal, ja, ich sag mal so ein allgemeiner Fakt. Vor allem mündet die Möglichkeit zum Homeoffice ja in einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit. Also das kann man natürlich schon messen, wenn man die Leute fragt. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ein Aspekt ist, dass es so eine Art Vertrauensvorschuss gibt. Also wenn man mir sagt, ich vertraue dir, dass du deine Arbeit auch von zu Hause erledigen kannst, dann fühlt sich das für mich ja erstmal gut an, wenn mein Chef mir das zutraut. Am besten schneidet dann in Umfragen und auch, ja, wenn man das so insgesamt vergleicht, die Hybridarbeit ab. Du hast das eingangs in deiner Anmoderation schon gesagt. Also da geht es dann vor allen Dingen um Arbeitszeitmodelle, in denen die Mitarbeitenden ein paar Tage in der Woche von zu Hause arbeiten und aber auch an einer klar definierten Zahl von Tagen ins Büro kommen. Ja, das ist dann ein guter Kompromiss zwischen dem Wunsch der Angestellten nach Flexibilität und diesem Vertrauen, das man gerne genießen möchte, aber auch den Bedenken des Managements hinsichtlich der Arbeitsleistung. Ja, da gibt es eine Studie zu, die ist allerdings nicht von Wissenschaftlern durchgeführt worden, sondern ist eine Umfrage vom Reiseanbieter Trip.com unter den eigenen Mitarbeitenden. Ja, und da haben die in 2 Gruppen eingeteilt. Insgesamt haben die sich 1612 Mitarbeitende angeschaut. Und davon war die eine Gruppe immer im Büro und die andere lediglich an 2 Tagen pro Woche. Ja, und wer dann in der Mischform arbeitete, war insgesamt zufriedener und verließ das Unternehmen seltener als diejenigen, die Vollzeit ins Büro kommen mussten. Die erste Gruppe hatte zwar andere Arbeitszeiten und Muster, die Gesamtproduktivität der Gruppen blieb aber gleich.
Jetzt haben wir einiges gehört an Zahlen, an Daten, an Studien und du hast ja eingangs so ein bisschen dein Homeoffice-Erleben geschildert. Inwiefern deckt sich denn, was du so an Zahlen jetzt kennengelernt hast, auch in der Recherche mit deinen eigenen Erfahrungen aus dem Homeoffice?
Ja, eingangs habe ich ja schon gesagt, dass ich recht weit weg wohne vom Verlagsstandort und ja, diese Möglichkeit möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen. Und ja, viele Medienhäuser und Verlage, die ja potenziell andere Arbeitgeber für mich wären, haben ihren Hauptsitz in großen Städten, ne? Berlin, Hamburg, Köln, München. Ja, und ganz ehrlich, also wer soll sich das denn von so einem ganz normalen Gehalt noch leisten können, also dann irgendwie so ein Haus mit Garten, wie ich mir das da jetzt gegönnt habe. Also insgesamt macht es mich zufriedener, dass man mich nicht zwingt, umzuziehen, dass ich selbst entscheiden kann, wo ich wohne und dass ich eben beschlossen habe, ich möchte eher auf dem Land im Grün wohnen. Ja, und es macht mich natürlich auch zufrieden, dass man mir vertraut und dass man nicht mit der Stechuhr hinter mir steht. Andererseits, wir sprachen schon so über Messbarkeit, ne? In manchen Punkten ist so eine Tätigkeit als Redakteurin natürlich schon messbar. Also man kann ja gucken, ne, wie viele Artikel schreibe ich selbst, wie viele redigiere ich, wie viel veröffentliche ich pro Woche, wie viele Podcasts zeichne ich auf. Aber es wird jetzt natürlich nicht gemacht. Also es steht jetzt irgendwie, das habe ich zumindest noch nicht erlebt, jemand hinter mir und sagt, du hast aber diese Woche nur so und so viele Texte gemacht. Denn es ist natürlich auch super wichtig, Ideen zu generieren, Projekte anzustoßen und so weiter und so fort. Und das ist ja wiederum überhaupt nicht messbar. Und ich möchte natürlich auch meine Bürozeiten trotzdem nicht missen. Also ich genieße schon sehr, dass ich Kollegen habe, dass ich nicht freiberuflich bin, dass ich mich mindestens an einem Tag in der Woche mit meinen Kolleginnen und Kollegen austauschen kann. Und würde schon sagen, dass ich so im persönlichen Austausch kreativer bin als im Homeoffice. Und eine Anekdote, ein Beispiel dazu. Ich stecke gerade mitten in einer Projektarbeit mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Medienhäusern. Und wir haben gerade erst wieder festgestellt, so 60 Minuten virtuell sind einfach bei weitem nicht so ergiebig wie bloße 20 Minuten gemeinsam vor Ort. Also da sind wir die lebenden Versuchsobjekte.
Ja, total. Das kann ich komplett bestätigen. Ich bin ganz, ganz schlecht darin, in Calls mit Leuten mich ähnlich zu beteiligen, wie das in einem Raum zusammen wäre. Da kann man jetzt natürlich auch sagen, das liegt manchen Leuten einfach besser als anderen. Aber ich würde schon sagen, dass es da glücklicherweise, muss man ja fast sagen, doch noch einen Unterschied gibt, ob man sich face-to-face gegenübersteht oder dann über digital einfach verbunden ist. Wir haben viele Ergebnisse gehört. Was wissen wir denn über die Gründe dafür? Also warum ist das so? Woran liegt das?
Ja, offenbar, so sagt die Forschung, ist vor allem der Prozess der Ideenfindung schwieriger. Also es ist so ein bisschen komplex, weil die genauen Gründe, warum Homeoffice die Kreativität bremst, sind jetzt nicht bekannt. Den Forschern ist diese Wissenslücke aber bewusst und sie versuchen, sie zu schließen. Denn natürlich, wie soll man einen Effekt beheben, wenn man gar nicht weiß, was eigentlich die Ursache ist? Naja, und jetzt gibt's halt so ein paar Vermutungen, ein paar Theorien. Und der Wirtschaftswissenschaftler Karl Frey von der University of Oxford, der hat auch die Studie, die ich eingangs erwähnt habe, gemacht. Der vermutet mehrere Erklärungen für den Rückgang der Innovationskraft im Homeoffice. Eine davon sei zum Beispiel der Wert der zufälligen Begegnungen. Das habe ich ja auch gesagt. So das Gespräch an der Kaffeemaschine oder das Gespräch auf dem Flur, die intensive Diskussion beim Mittagessen. All das führt zu mehr Wissen. Also man vernetzt sich anders, man tut ähnliche Dinge. Und insgesamt würden dann in so einem persönlichen Gespräch, so sagt er, die Ideen besser zu einem durchdringen. Ja, und eine weitere Möglichkeit, eine weitere Erklärung ist das, was Frey als Intensität der Zusammenarbeit bezeichnet. Also diese Intensität, je intensiver ein Kontakt, also je mehr, ich sag jetzt mal, Sinne so ein Kontakt anspricht, und das ist ja bei einem persönlichen Austausch sofort gegeben, also ich meine, ne, ich rieche die andere Person, ich kann sie anfassen, wenn ich das will, all das kann Innovation vorantreiben, weil man auch vorhandene Ideen aus verschiedenen Bereichen zusammenführen kann. Das erfordert Zeit und Mühe und der gesamte Prozess ist natürlich schwieriger, wenn man sich nicht am selben Ort trifft und nicht regelmäßig miteinander spricht. Also wenn man sich nur virtuell austauscht. Vielleicht kennst du das ja auch von dir selbst, also so ein Gespräch auf dem Flur im gemeinsamen Büro, die passieren einfach. Also zu manch einem Gespräch, was ich jetzt hier allein heute schon geführt habe, wäre es wahrscheinlich nie gekommen, wenn wir beide irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Kilometer auseinander im Homeoffice gesessen hätten. Ich habe zum Beispiel heute einen Kuchen mitgebracht zum Thema alle Sinne ansprechen. Natürlich habe ich allein dadurch schon einen ganz anderen Austausch mit meinen Kollegen, weil man ne, dann mal bekommt, oh, der war aber lecker, kannst du mir das Rezept geben? Da geht es jetzt nicht um Kreativität, aber es ist natürlich dieser Austausch und dann passiert in diesem Gespräch was. Naja, und warum hätte mich jetzt irgendwer von den Personen, mit denen ich vielleicht nicht jeden Tag Kontakt habe, einfach mal so ohne konkreten Grund anrufen sollen? In meinem letzten Job war das zum Beispiel ganz extrem. Den habe ich nämlich kurz vor der Pandemie begonnen und hatte einfach noch nicht ausreichend enge Bande geknüpft, bevor wir dann alle nach Hause geschickt wurden. Ja, und wenn man dann irgendwie die Leute, mit denen man arbeitet, noch gar nicht so gut kennt, dann ist die Hürde, die anzurufen, natürlich noch größer. Deswegen kam es dann zu vielen Gesprächen nur in terminierten Besprechungen. Und noch ein letzter Punkt, auch Gespräche mit hierarchisch über einem stehenden Person, also mit dem Chef, werden dadurch enorm eingeschränkt. Denn es fällt den meisten Menschen leichter, dem Chef auf dem Flur so einen Gedanken mal eben zuzuwerfen, so hier, ich habe irgendwie heute Morgen unter der Dusche gedacht, XYZ, als jetzt dafür zum Beispiel extra ein Videomeeting einzurichten. Naja, und man könnte jetzt sagen, das verstärkt vielleicht am Ende sogar die gläserne Decke. Aber ja, vielleicht kannst du das ja auch bestätigen aus deinem Berufsalltag. Du sagtest ja auch, so Reportagen und so sind auf jeden Fall was, das brauchst du einfach ab und zu, um die Menschen wieder zu erleben.
Das brauche ich total ab und zu. Bei mir ist es, ich mache gerade zwei Filme parallel und dafür ist immer relativ viel Vorarbeit notwendig, um so ein Konzept zu entwickeln, eine Idee. Dann skriptet man erstmal so ein bisschen, wie könnte das aussehen. Man baut sehr viel auf, man telefoniert sehr viel, um Protagonistinnen zu finden und so weiter. Und das war jetzt so eine Phase von mehreren Monaten, wo ich quasi nur zu Hause planerisch tätig war. Und jetzt waren so die ersten Drehs und das ist dann schon echt ganz schön. Oder jetzt demnächst, wo ich mal wieder bei euch im Verlag vorbeikomme, bei Spektrum, da freue ich mich auch drauf. Einfach weil es eben doch was anderes ist, als so einen Podcast über einen Videocall aufzuzeichnen. Ich habe das ja auch gerade schon erzählt, ne, dass bei Videocalls mir ja irgendwie eine Kommunikationsebene oder eine Gesprächsebene so ein bisschen verloren geht. Ist das nur mein Empfinden oder bestätigen das auch Studien?
Genau, da würde ich sofort drauf eingehen, weil ich habe nämlich noch einen Einwurf zu dem, was du gerade gesagt hast. Mir ist nämlich so der Gedanke gerade gekommen, wir haben ja auch unsere ersten Podcast-Aufzeichnungen noch gemacht, ohne dass wir uns begegnet sind. Dann sind wir uns zwischendurch begegnet. Und jetzt habe ich einfach ganz anders das Gefühl, dich zu kennen. Du bist für mich nicht mehr nur irgendwie so ein Gesicht, was auf so einem zweidimensionalen Videobildschirm ist, sondern du bist irgendwie plötzlich für mich 3D. So, ich habe dich mal aus allen Richtungen gesehen. Und das hat, finde ich, so die Podcast-Aufzeichnungsqualität einfach schon verändert, weil man einfach ganz anders mit der Person spricht, die einem plötzlich mal live begegnet ist. Und ja, genau, da wäre jetzt auch die Sache. Vorher waren es eben nur E-Mails und Videocalls. Und ja, wenn man jetzt da auf die Forschung guckt, also auf jeden Fall geht da eine Gesprächsebene verloren. Denn ja, bei langen Konferenzen oder auch virtuellen Fortbildungen, das kennen wir, glaube ich, alle, ne? Dann guckt man irgendwie schneller mal noch aufs Handy, lenkt sich irgendwie ab, scrollt irgendwie durch die sozialen Medien, schweift mit den Gedanken ab. Man muss ja gar nicht irgendwie konkret ein Mobiltelefon zur Hand nehmen. Ja, und wenn man jetzt gemeinsam im Raum säße, also auch wenn unsere Aufzeichnungen, so wie früher, das hörte ich zumindest aus den Gesprächen mit den Kollegen, auch tatsächlich live stattfänden, dann hat man ja, dann sitzt man irgendwie so, hat so eine ganz natürliche Gesprächssituation. Und ja, das macht was mit einem. Und da sagen Wissenschaftler zum Beispiel, dass aber trotzdem, wenn man jetzt über die verschiedenen Tools spricht, also ne, du sagst jetzt irgendwie E-Mails oder Chatprogramme, Videocalls, dann sind Videocalls immer noch ein besseres Mittel der Kommunikation als zum Beispiel E-Mails oder halt so Instant-Messaging-Dienste wie Slack oder Microsoft Teams. Psychologen nennen das synchrone Medien. Also die Kommunikation in Echtzeit hilft dabei, dass man sich über komplexe Informationen besser verständigen kann. E-Mails hingegen nennt man dann im ja, Gegenteil dazu asynchron. Und die sind zwar zum Beispiel dafür geeignet, um dann irgendwelche Dateien hin und her zu schicken und so. Aber ja, natürlich jetzt in dem Aspekt asynchron und nicht für den vernünftigen Austausch geeignet. Aber vielleicht gibt's ja in ein paar Jahren die Möglichkeit, dass ich mich jetzt hier mit einem virtuellen Avatar oder so von dir unterhalten kann. Und dann kommt wieder noch eine Ebene dazu. Das fände ich ziemlich cool.
Ja, das wäre schön. Und ich glaube auch, dass da wirklich einiges vorangehen wird in den nächsten Jahren noch, weil sich natürlich damit auch Geld verdienen lässt mit dieser Technologie und die Unternehmen ja auch daran interessiert sind, dass sich da was weiterentwickelt. Katharina, nach allem, was wir jetzt gehört haben, abschließende Frage. Was nehmen wir mit für unsere Arbeit?
Eigentlich ist die Message aus meiner Sicht recht simpel. Homeoffice ist grundsätzlich eine super Sache. Das wäre auf jeden Fall mein Fazit, was ich ziehen kann aus der Recherche. Es steigert die Zufriedenheit der Mitarbeitenden in einem Konzern. Es macht die Vereinbarkeit von Beruf und Familie leichter. Zugegeben sinkt nur bei sehr wenigen Menschen die Produktivität, ne? So nach dem Motto, schwarze Schafe gibt's immer. Klar kann ich die Füße hochlegen und nichts tun und mich trotzdem irgendwie einloggen und so oder was auch immer tun, während ich eigentlich arbeite. Aber ganz ehrlich, das fällt auf. Und das fällt immer auf. Das fällt auch auf. Es gibt auch die Leute, die sich zurücklehnen, wenn sie halt jeden Tag ins Büro kommen. Also ich glaube, da muss man sich keinen Kopf machen. Aber das ist, glaube ich, auch ganz klar. Wer im Team kreativ sein will, wer in einem kreativen Beruf arbeitet, der braucht den persönlichen Austausch. Und das ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Message, eine wichtige Botschaft. Das gemeinsame Brainstormen, das gemeinsame Ideen entwickeln, das geht am besten im persönlichen Miteinander. Am besten ist es also, wenn man ab und zu mal im Büro vorbeischaut, den Kollegen Hallo sagt, mal einen Kaffee zusammen trinkt. Denn am Ende, würde ich sagen, sind wir Menschen eben doch soziale Wesen.
Das sind wir allerdings. Wer noch mehr über das Arbeiten im Homeoffice erfahren will, der kann auf spektrum.de nachschauen. Da gibt es ganz viele Infos dazu. Und liebe Katharina, die sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären heute.
Danke, Marc. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das fand ich auch. Vielen Dank auch an euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Neue Folgen vom Spektrum-Podcast gibt's immer freitags. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.